Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, mein Name ist Lena Key. Ich bin 21 Jahre alt und ich arbeite als Autorin unter dem Pseudonym Tokihara. Heute möchte ich Ihnen meinen Debütroman vorstellen, Cosmica Schwarz und Weiß, aus dem lese ich heute auch vor. Das ist der erste Teil der Trilogie Cosmica und in der Trilogie geht es um ein Mädchen, das mit Hilfe ihrer Freunde die Welt von dem Tyrannen Wies befreien muss. Nur sie kann der Welt helfen, doch da gibt es ein Problem. Der Tyrann und mächtige Magier Wies hat ihre Erinnerungen und die des gesamten Volkes ausgelöscht. Darauf basierend eine neue Welt erschaffen. Ja, in Band 1 geht es jetzt um darum, wie die Protagonistin ihre Freunde findet und wie sie lernt, mit sich selbst umzugehen. Sie muss sich mit Fragen auseinandersetzen, wer bin ich, was macht mich aus und wo gehöre ich hin, da sie ja durch ihre verlorenen Erinnerungen keine Identität mehr hat. Wir steigen jetzt direkt beim Prolog ein, da lernen wir den Tyrannen Wies und seinen Sohn kennen. Prolog. Wenn man ihn so sah, hätte man denken können, er sei ein alter Mann. So ausgelaugt sah er aus. Seine Beine bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Er musste sie mit einem Krückstock unterstützen. Mit gebuckeltem Rücken schleppte er sich an ein verkabeltes Bett heran und setzte sich schwer seufzend auf die Bettkante. Die Anstrengungen des Lebens spiegelten sich in den tiefen Falten, die er im Gesicht trug, wider. Mit zitternden Händen angelte er nach einem Kabel, was ihn wieder mit Energie erfüllen sollte. Leise murmelten seine trockenen Lippen einen Spruch. In seinen rauen, knochigen Händen leuchtete ein helles Licht auf. Es tanzte um das Kabel herum, hob es an und schob es schließlich in eine Vene des Mannes hinein. Dabei zuckte der Mann noch nicht einmal mehr zusammen. Den Schmerz war er mittlerweile gewohnt. Die Abstände, in denen er sich die Energie zuführen musste, wurden immer kleiner. Das bereitete ihm aber keine Sorgen. Bei dem, was er tagtäglich stemmen musste, war es kein Wunder, dass die Energie immer schneller aufgebraucht wurde. Besonders um das Schutzschild aufrechtzuerhalten, das seinen Palast von der Außenwelt abschnitt, verbrauchte er viel Energie. Langsam wie seidener Honig glitt die goldene Energie durch das Kabel in seinen Körper hinein. Von den Armen hin bis zum Herz und von dort aus weiter durch den ganzen Körper. Die Falten des Mannes begannen sich wieder zu glätten. Die Haut wurde rein und jugendlich. An den Fingern kam das Fleisch zurück. Und die dürren Beine wurden wieder muskulös und stramm. Auch der Buckel ging zurück und das schöne, breite Kreuz kam zum Vorschein. Genau wie die Muskeln am Bauch und an den Armen. Plötzlich klopfte es laut an der Tür. Herein, sprach die zuvor noch so leise und schwache Stimme jetzt stark und dominant. Vater, ich bin es nur, murmelte jemand und betrat den Raum. Nun berichte, sagte der frische Mann. Den Jungen habe ich noch nicht gefunden. Sein Sohn trat an das Bett heran. Und das Mädchen? Der Vater kniff die Augen zusammen. Wie ein Goldfisch im Glas. Unauffällig. Der Sohn beäugte das leuchtende Kabel, das in den Arm seines Vaters führte, skeptisch. Das, was sein Vater hier monatlich vollführte, war dem Sohn nicht ganz geheuer. Vor allem auch, weil er die Vorgehensweise nicht so recht verstand. Das Ganze grenzte wohl an höhere Magie, dessen Geheimnis nur sein Vater kannte. Ob er dieser seinen Sohn irgendwann in jenes mysteriöse Geheimnis einführen würde? Hauptsache, das Mädchen trifft nicht auf diesen jungen Mann, brummte der Vater. Solange das nicht passiert, brauchen wir uns keine Sorgen machen. In Ordnung, der Sohn verbeugte sich. Halte trotzdem weiterhin Ausschau und lasse mich jedes noch so kleine Detail wissen. Du weißt, ich selbst habe keine Zeit für diese Art von Aufgaben. Der Junge verbeugte sich erneut, dieses Mal noch tiefer. Sehr wohl, mein Herrscher. Dann drehte er sich um und verschwand wieder so schnell, wie er gekommen war. Die goldene Energie war mittlerweile im ganzen Körper des Mannes angekommen und hatte sämtliche Speicher aufgefüllt. Der Mann fühlte sich wieder fit und gesund. Über seine vollen Lippen kam ein magischer Spruch. Wenig später verlor das Kabel immer mehr an Helligkeit und als es endgültig dunkel war, ließ der Mann es langsam aus der Vene gleiten. Nicht ein einziges Anzeichen seines vorherigen Ichs war ihm mehr anzusehen. Zufrieden stand er auf und stellte den Krückstock für das nächste Mal beiseite. Jetzt geht es weiter in Kapitel 1. Da wird die Protagonistin eingeführt. Die Protagonistin heißt Rota Peace. Und wir gucken jetzt mal, was sie so treibt. Kapitel 1. Schon wieder einer dieser grauen Tage. Ich hatte aufgehört, sie zu zählen. Jeder Tag glich dem anderen. Für mich unterschieden sie sich nicht mehr und ich glaubte auch nicht daran, dass es einmal anders gewesen sein sollte. Schon lange hatte ich akzeptiert, ein Teil dieser gleichgültigen Routine geworden zu sein. So auch an diesem Tag, der in einem Ort namens Schule begann. Von diesem Ort hielt ich nicht viel. Es war laut in den Pausen und stickig im Unterricht. Beides bereitete mir unheimliche Kopfschmerzen. Ich war froh, mich bald wieder in meinem Zimmer verkriechen und die Stille genießen zu können. Bis dahin dauerte es auch gar nicht mehr lange. Dies hier war die letzte Pause des Tages. Doch gerade diese Pause zog sich unendlich lange hin. Gefühlt saß ich hier schon eine halbe Ewigkeit. Ich seufzte. Mein Blick glitt aus dem Fenster. So wie in den letzten Tagen wurde es auch heute einfach nicht hell. Die Wolken türmten sich derart, dass die Sonne keine Chance hatte, bis zur Erde hindurchzudringen. Ich wandte meinen Blick wieder ab. Um mich herum war es laut. Die Schüler unterhielten sich über dies und das, stundenlang. Manchmal wollten sie nicht mehr aufhören zu reden. Ich konnte das nicht verstehen, wie man sich so lange und unaufhaltsam über etwas dermaßen Lapidares unterhalten konnte. Nein, ich verstand diese Menschen und ihre oberflächlichen Gespräche nicht, egal wie viele Gedanken ich mir dazu auch machte. Sie lebten anscheinend in einer völlig anderen Welt als ich. Ich stützte den Kopf auf meine Hände und rückte auf dem Stuhl hin und her. Eine Strähne meiner langen, dunkelbraunen Haare fiel in mein Gesicht. Normalerweise hätte ich sie wahrscheinlich wieder nach hinten geschubst, aber ich konnte die Energie dazu nicht aufbringen. Mein Rücken schmerzte. Der harte Stuhl, auf dem ich Tag für Tag saß, trug nicht gerade zur Besserung der Situation bei. Im Gegenteil, die Schmerzen waren mir nicht neu. Inzwischen hatte ich sie als einen Teil von mir akzeptiert. Etwas anderes blieb mir nicht übrig. Ich hoffte einfach nur, dass dieser Schultag schnell vorbei sein würde, damit ich endlich nach Hause konnte. Ich wusste nicht, was man überhaupt an diesem Ort sollte. Ich sah keinen Sinn in dem, was die Lehrer davon redeten. Vielleicht hing das aber auch damit zusammen, dass es mich nicht im geringsten interessierte. Ich versank lieber in meinen eigenen Gedanken und Tagträumen. In meiner eigenen Welt, wo mir keiner dieser oberflächlichen Heuchler auf die Nerven ging. Der folgende Unterricht ging ziemlich schleppend voran. Schon sehr oft war ich dankbar über meinen Sitzplatz am Fenster gewesen. Meistens beobachtete ich die Bäume, wie sie langsam im Wind hin und her wogen. Der Anblick rührte etwas tief in mir. Etwas, das in mir schlummerte und nur darauf wartete, geweckt zu werden. Ich wusste nur noch nicht wie. Und ich hätte auch nicht sagen können, was genau dort in meinem Innersten verborgen lag. Mein Leben war träge und grau und das würde sich so schnell auch nicht ändern. Davon war ich felsenfest überzeugt. Wenn sich da Rota Peace mal nicht so sicher ist, denn sie findet eines Abends bei einem Spaziergang ein Zauberamulett. Da lese ich jetzt weiter. Die Lampen beleuchteten den Fußweg, sodass man ihn gerade noch erkennen konnte. Orientierung zählte nicht zu meinen Stärken, aber solange ich auf dem Weg bleiben würde, sollte ich den Rückweg wohl finden. Auf einmal merkte ich etwas und blieb stehen. Rechts, schräg hinter mir. Ich senkte meinen Blick und versuchte unauffällig nach hinten zu sehen. Kurz schloss ich die Augen, um zu hören, ob sich eine Person hinter mir befand. Ich hörte ein leises Rascheln, ganz dicht. Langsam drehte ich mich herum, doch niemand war zu sehen. Trotzdem sah ich aus dem Augenwinkel, dass sich irgendetwas bewegte. Es blitzte auf, nur links von mir. Beim nächsten Aufblitzen war mein Blick schneller und ich riss meinen Kopf herum. Im Gebüsch funkelte etwas Kleines Rundes. Es blinkte wieder auf und erlosch sogleich. Ich bückte mich, griff nach dem Stein. Doch als ich ihn hervorzog, erkannte ich, dass es gar kein Stein war. Es war ein Amulett. Ich hielt es an seiner goldenen Kette in die Höhe. Hatte es jemand hier verloren? Ich sah mich um, doch niemand war zu sehen. Der schwarze Stein im Amulett glitzerte geheimnisvoll. Nun ja, wenn es niemandem gehörte, dann konnte ich es doch sicher mitnehmen, richtig? Ich legte es in meine Hände und plötzlich fing es an, hell aufzuleuchten. Was dann mit mir geschah, war fast nicht in Worte zu fassen. Das Amulett hüllte mich in dunkles Licht. Es wuchs und wuchs und es bildete sich eine Spitze und ein kleiner Griff. Der entstandene Körper dehnte sich immer weiter und schneller aus. Schließlich nahm es die Gestalt eines Schwertes an. Das dunkle Licht, was mich umgab, erlosch abrupt. Was in aller Welt war passiert? Wieso hielt ich plötzlich ein Schwert in den Händen? Ich betrachtete es. Es war wunderschön. Die Sterne spiegelten sich in der silbernen Klinge wider. Der Griff war weich und robust zugleich. Der schwarze Edelstein im Amulett glitzerte im Griff. Was hatte das alles zu bedeuten? Ich wirbelte das Schwert nach links, zurück nach rechts, drehte es und stach nach vorn. Halt! Woher kannte ich diese Bewegungen? Ich führte sie aus, als ob ich schon einmal ein Schwert benutzt hatte. Mir fiel eine Strähne ins Gesicht. Als ich sie hinter mein Ohr klemmen wollte, erstarrte ich. Es war eine tiefschwarze, hüftlange Haarsträhne. Langsam hob ich das Schwert auf Augenhöhe und betrachtete mein Spiegelbild in der scharfen Klinge. Ich erschrak. Ich war ja wie verwandelt. Neugierig sah ich an meinem Körper hinunter. Ich trug ein langes, fließendes, blaues Gewand. Es war fast wie ein Kleid, aber eins, in dem man sich gut bewegen konnte. Es ähnelte einer Art Kampfbekleidung, so wie eine Tunika. In der Taille wurde sie von zwei dunklen, dicken Bändern zusammengehalten. Auf dem Rücken liefen sie zu einer Schleife zusammen. Die Ärmel waren aus weichem, glatten Stoff. An den Handgelenken war es enger geschnürt, mit einem Band, wie an der Taille. Das Band wickelte sich weiter über den Handballen, sodass das Schwert nicht mit bloßen Händen geführt würde. Ich sah hinter mich. Auf meinem Rücken befand sich eine lange, schmale Hülle, vermutlich für das Schwert. Sofort fühlte ich mich in dieser Kleidung wohl. Doch was um alles in der Welt war hier geschehen? Ich hatte dieses Amulett gefunden und mich plötzlich verwandelt und das Amulett gleich mit? War es so eine Art Zauberamulett und warum hat es sich dann ausgerechnet bei mir verwandelt? Gab es noch mehr solcher Zauberamulette in der Kosmika? Ich blickte noch einmal an mir herunter. Ich sah aus wie eine Kriegerin, aber es herrschte doch kein Krieg, oder? Was hatte das nur zu bedeuten? Am liebsten wollte ich der Sache auf den Grund gehen und jemandem von diesem Amulett und meiner Verwandlung berichten. Ich schluckte die Aufregung in mir herunter. Wem sollte ich schon davon berichten? Es gab niemanden. Ich war allein. Wir gehen jetzt weiter zu Kapitel 3. Dort lernen wir einen jungen Mann kennen, der ebenfalls ein Zauberamulett hat. Mal sehen, was er so treibt. Er hüpfte Stufe für Stufe herunter, zur Straße. Bei jedem Schritt schlug sein Amulett mit dem hellen Stein auf seine Brust und seine schneeweißen Haare wogen im Wind. Heute würde er sie in der Stadt suchen. Aber vielleicht traf er sie auch auf dem Weg zur Schule. Ja, er wäre sich ziemlich sicher, dass sie jetzt in die Schule gehen würde. Schließlich sollte ja jeder hier in der Kosmika ein normales Leben führen. Sie hatten versucht, auch ihn in dieses Leben hineinzuzwängen. Doch da er die Wahrheit kannte, konnte er sich bis jetzt dagegen wehren. Er ging tiefer ins Stadtinnere. Heute würde er den Park aufsuchen. Viele Schüler mussten durch den großen Park zur Schule gehen. Vielleicht war sie mit dabei. Er hatte aufgegeben, die Tage und Monate zu zählen, die er schon nach ihr suchte. Er streckte die Hände in seine Taschen und ging in aller Seelenruhe an den Schaufenstern vorbei, die mit allen Mitteln versuchten, die Vorbeigehenden in die Geschäfte zu locken. Dort vorne war der Park. Er wartete an einer Ampel, bis sie von rosa auf türkis schaltete. Dann schlenderte er weiter in den Park und sah sich um. Wie an den Tagen zuvor sah er viele Mädchen in schicken Uniformen. Es waren allesamt hübsche Mädchen, manchmal sogar bekannte Gesichter, aber eben nicht sie. Verdammt! Er blieb stehen und wollte sich gerade abwenden, als er plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Tomaki, sagte ihm eine bekannte Stimme. Er wusste genau, wem sie gehörte. Zu genau. Geoff, antwortete er kühl. Der hatte ihm gerade noch gefehlt. Sein Gegenüber schob sich die Brille hoch. Was machst du hier, Tomaki? Fragte Geoff und es klang fast wie eine Drohung. Sag mir nicht, du suchst immer noch nach ihr. Und was wenn doch? Zischte Tomaki. Er sah, wie Geoff einen Moment innehielt. Dann schien er sich wieder gefasst zu haben und räusperte sich. Das ist reine Zeitverschwendung. Die Hand in Tomakis Jackentasche ballte sich zu einer Faust. Ist ja nicht dein Problem, Geoff, knurrte er. Deine Aufgabe ist doch zum Scheitern verurteilt. Geoff sah ihn herausfordernd an. Ich habe sie mir nicht ausgesucht und das weißt du ganz genau. Tomaki kniff die Augen zu kleinen Schnitzen zusammen und sah Geoff böse an. Wir wissen aber auch beide, dass du die Zeit nicht mehr zurückdrehen kannst, Tomaki. Halt den Mund! Tomaki wusste das besser als jeder andere. Sie ist nicht dasselbe Mädchen von früher. Sie ist jemand komplett anderes. Es würde nie klappen. Selbst wenn du sie finden würdest, sie würde sich nie auf dich einlassen. Du weißt, mit was für Tricks sie arbeiten. Wie stellst du dir das vor? Wie gesagt, es ist nicht dein Problem, zischte Tomaki. Wieso ließ er einfach nicht locker? Jo versuchte schon lange, ihm auszureden, weiter nach ihr zu suchen. Noch nicht einmal mein Volk konnte sich der Kosmika widersetzen. Wie soll sie das dann schaffen, weil sie stark ist und ihre Stärke immer noch ganz tief in ihr steckt? Selbst wenn sie nun vom Wesen her anders ist, ihre Seele hat sie nicht verloren. Die Seele eines Lebewesens kann nicht einmal der mächtigste Magier verzaubern. Nur weil sie dich damals wieder zurück ins Leben geholt hat, ist sie noch lange nicht für eine solche Sache. Das hat nichts mit mir zu tun. Anscheinend schon, Tomaki. Ihre alte Stärke ist längst erloschen. Sie ist nicht mehr dieselbe. Du machst dir die ganze Mühe umsonst. Hör endlich auf, dich in meine Angelegenheiten einzumischen. Gut. Geoff schloss die Augen und schob seine Brille zurück auf den Nasenrücken. Dann drehte er sich um und verschwand so unvermittelt, wie er aufgetaucht war. Tomaki seufzte. Ihm war das klarer als jedem anderen, dass sie nicht dieselbe sein würde. Er wusste, dass es vielleicht gar nicht klappen könnte. Sie würde ihn wohlmöglich gar nicht wiedererkennen und sich erst recht nicht auf ihn einlassen. Und das alles war seine Schuld. Wäre er damals schneller gewesen und hätte er besser aufgepasst? Er schlug mit der Faust gegen eine Parkbank. All das wusste er. Aber er wusste auch, dass diese Welt endgültig verloren wäre, wenn er sie nicht fand. Wir springen jetzt zu Kapitel 5. Rota Pies, die Protagonistin, hat seit einiger Zeit einen Traum und dieser Traum will ihr etwas sagen. Und da gehen wir jetzt rein. Der Stein leuchtete so hell er nur konnte. Ich trat an den Baum heran und betrachtete ihn genauer. Er glich dem aus dem Traum bis ins kleinste Detail. Schnell orteten meine Finger die Stelle, wo sich im Traum die Schuppe befunden hatte. Mein Blick fiel auf das Schwert. Ohne nachzudenken, rammte ich die Klinge in die schon raue, knochige Rinde hinein. Sie glitt durch sie hindurch wie Butter. Ich zog das Schwert zurück und schob es in die schützende Hülle auf meinen Rücken. Dann trat ich näher an den Baum heran, legte meine Hand auf die gelockerte Rinde und zog sie ab. Die Schuppe, die dahinter verborgen war, hatte die Farbe der Rinde. Ich tastete an ihr herum und versuchte, sie aus dem Holz zu lösen. Doch sie bewegte sich kein Stück. Hatte es etwas mit dem Amulett zu tun? War diese Schuppe vielleicht auch magisch? Was würde wohl passieren, wenn ich versuchte, die Schuppe mit dem Schwert aus der Rinde zu holen? Ich zog das Schwert von meinem Rücken und berührte die Schuppe mit der Klinge. Wie von Zauberhand erleuchtete sie plötzlich, löste sich aus dem Baumstamm und fiel mir in die Hände. Ich betrachtete sie und fuhr mit einem Finger über die raue, braune Oberfläche. Sie war etwa so groß wie meine Handinnenfläche. Hinter mir raschelte etwas. Gerade als ich mich umdrehen wollte, fiel mir mein Traum ein. Davor hatte er mich die ganze Zeit gewarnt. Ich würde jetzt viel schlauer sein als im Traum. Schnell steckte ich diese Schuppe in eine Hosentasche. Als ich mich umsah, erschrak ich. Eine verhüllte Gestalt stand vor mir. »Gib mir die Schuppe«, sagte sie mit düsterer Stimme. »Sofort!« Vor Schreck bewegte ich mich nicht. Die Gestalt ließ den Mantel fallen. Ein junger Mann mit kurzen goldenen Haaren baute sich vor mir auf. Er trug eine goldene Rüstung und seine gierigen Augen glänzten wie frisch polierte Goldmünzen. Er kam mir bedrohlich nahe. »Bleib bloß weg von mir«, schrie ich. »Gib sie schon her!« Er ignorierte meinen Schrei und verzog sein Gesicht hässlich. Ich wich nicht zurück. Ich holte zum Schlag aus, wollte mitten auf seine Schulter treffen, doch er war es schneller und verpasste mir einen kräftigen Hieb auf den linken Unterarm. Ich jaulte auf. Der Kerl drückte mich zurück. Dann griff er nach mir und schmiss mich gegen einen Baum. Ah! Ich schrie auf, als ich hart mit dem Rücken aufprallte und in mich zusammensackte. Den Schmerz verdrängend, rappelte ich mich wieder auf. Er holte zu einem erneuten Schlag aus. Ich wirbelte zur Seite, schlug mit meinem Schwert auf die Rüstung. Immer und immer wieder. Erfolglos. Der Typ grinste nur hämisch. Netter Versuch, lachte er halb. Es hatte keinen Zweck. Seine Rüstung war einfach zu hart. Und bei jedem Schlag erschütterte es meinen Körper. Die Schmerzen in meinem linken Unterarm zerrissen mich fast. Ich sackte wieder zusammen. Verdammt, warum war mein Körper nur so schwach? Dieser Kerl kotzte mich so an. Er beugte sich zu mir herunter und wollte etwas sagen. Ich ballte meine rechte Hand zu einer Faust und sammelte meine letzten Kräfte. Ich schleuderte meine Faust nach oben und traf ihm direkt unterm Kinn. Es knirschte eklig, als die Zähne aufeinander schlugen. Ich spürte meine rechte Hand für einen Augenblick nicht mehr. So betäubt war sie. Er schrie auf und sackte in sich zusammen. Verdammtes Miststück, röchelte er. Ich hechelte. Wer zum Teufel war dieser Typ? Der wollte mich umbringen. Ich musste sofort hier weg. Schnell raffte ich mich auf, ließ das Schwert in die Hülle gleiten und setzte hastig taumelnd einen Fuß vor den anderen. Weiter, 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 schrie meine innere Stimme. Jemand packte mich am Fuß. Mit einem Stöhnen schlug ich auf den Boden auf. Er zerrte mich durch den Dreck zu sich heran. Ich wimmerte. Warum hatte ich ihm die Schuppe nicht einfach gegeben? Irgendetwas in mir hatte sich dagegen gesträubt. Ich keuchte. Ich hasste nichts mehr als meine eigene Schwäche. Wenn ich schwach war und nichts tun konnte, wie jetzt. Der Typ röchelte immer noch. Er richtete sich langsam auf und seine Lippen bluteten. Das Blut verschmutzte die schöne goldene Rüstung. Wie zähflüssige Lava lief es ganz langsam an ihm herunter. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Er trat mir in den Rücken. Ich biss die Zähne zusammen. Gib sie endlich her, verdammt nochmal, schrie er. Dabei rotzte er sein Blut auf dem Waldboden. Mein Kopf brummte. Er holte zu einem erneuten Tritt aus. Ich spannte meinen Körper an, schloss die Augen. Ich würde es aushalten, vielleicht. Ging es jetzt und hier zu Ende? Wer wissen möchte, wie es weitergeht, der muss das Buch lesen. Das war meine Lesung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und vielen Dank für Ihr Interesse.
Thank you. Der Papierflieger. Hast du doch den Buch?
Ja, okay. Und was braucht ihr? Ich habe zwei Mikro.
Wir bräuchten eigentlich, ich bräuchte ein Mikro, er bräuchte ein Mikro.
Okay. Gut.
Wo wollen Sie sitzen?
Ich sitze da, wo Sie mich hinsetzen wollen. Wo fühlen Sie sich lieber? Ja, wirklich hier sitzen.
Test.
1, 2, 3.
Ich lese ja immer eine leichte Stimme.
Ja, müssen Sie ein bisschen näher rangehen. Näher ran. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Ich muss immer wieder sagen, wie gern ich mir das Buch anschaue. Die Qualität.
Hat das schon so eine Wendung und dann durch diese sehr geringe Typografie.
Ja.
Und vor allem, weil ihr Herr Vater da ja auch mit seinem Künstlerauge da ja auch noch mit Anteil genommen hat.
Und ich finde dieses scharfe S, das finde ich so klasse. Das sieht so schön aus. Okay. Kann sein, dass man ein bisschen lauter machen muss. Ich habe eine belegte Stimme.
Würde ich mal sagen, wir fangen an.
Gefangen.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Matthias Renner. Ich darf Sie recht herzlich hier im Namen des Verlags zur Book on Demand zur Lesung mit Tim Berg aus seinem Roman Am Ende saß ich in einem Papierflieger und du warst der Wind recht herzlich hier auf der Leipziger Buchmesse willkommen heißen. Bevor wir mit der Lesung starten, möchte ich Ihnen natürlich ganz gern unseren Autor und natürlich auch sein Buch in aller Kürze vorstellen. Tim Berg hat sein erstes Buch im Jahr 2015 vorgelegt, den Thriller Baumgrenze. Und mit diesem Buch hat er auf Anhieb sehr viel Aufmerksamkeit und eine große Fangemeinde erlangt. Und vor kurzem hat er dann in sein neues Werk, Am Ende saß ich in einem Papierflieger und du warst der Wind, in unserem Verlag veröffentlicht und hat es geschafft, erneut einen wahren Bestseller zu landen. Das liegt nicht nur allein daran, dass Tim Berg ein Meister der kunstvollen Literatur ist, und das möchte ich wirklich nochmal betonen, sondern dass er eben halt auch durchaus ein begnadeter Marketing-Spezialist ist, der auch den Erfolg seines Buches seinen umfangreichen Aktivitäten zum Beispiel in den sozialen Netzwerken verdankt. Auf Facebook folgen ihm wirklich 4.500 Fans, die alle total begeistert sein Buch gelesen haben. Also da kann man nur wirklich sagen, Chapeau. In dem Buch selber folgen wir der Protagonistin Marlena, die versucht, die Erinnerungen ihres an Demenz erkrankten Vaters in einem Buch festzuhalten. Und im Rahmen ihrer Recherchen entdeckt sie da ein sehr dunkles Geheimnis, das ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten werde. Tim Bergs Buch ist für mein Dafürhalten ein wirklich poetisches Meisterwerk geworden, das sehr elegant geschrieben ist und ein echter Leckerbissen für alle Fans von zeitgenössischer Belletristik. Die Lesung von Herrn Berg wird ca. 20 Minuten dauern. Danach Wenn Sie wollen, haben Sie die Gelegenheit, natürlich einige Fragen an Herrn Berg richten. Das Buch können Sie natürlich auch an unserem Stand, gleich hier um die Ecke, bei Book on Demand, Stand Nummer D500 erwerben. Damit möchte ich das Wort an unseren Gast übergeben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.